so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be.
Ach, letzte Woche habe ich mich ein bisschen einsam gefühlt, musste ich allein meinen Espresso trinken und ich wusste gar nicht, mit wem ich reden sollte. Aber jetzt ist er endlich wieder da, Sergei Lochthofen, nach einer Woche Pause. Ist es Ihnen gut ergangen, Herr Lochthofen?
Ja, ich kann mich nicht beklagen. Ich war wieder mal auf einer, wie bei mir es zu Hause heißt, Trümmertour durch antike Grabungsstätten in Vorderasien. Sehr schöne Sachen, sehr schöne alte Steine, sehr schöne Geschichten von Leuten, die vor 2000 Jahren das Ganze dort gemacht haben. Wenn sie in so einem schönen alten Theater stehen, da wissen sie erstmal, wie die Welt schon mal gewesen ist und wir dann wieder 2000 Jahre brauchten, um sie halbwegs vernünftig zu gestalten.
Was reizt
Übrigens,
Sie denn?
Übrigens, damals gab es schon so Tourneetruppen wie heute, so die Rolling Stones. Ha. Die sind im ganzen Mittelmeer entlang gezogen, von einem Theater ins andere und haben da so 5-6 Tage, manchmal ein paar Tage länger gespielt, manchmal sind sie aus der Stadt gejagt worden. Aber das ist alles schon, was wir so heute kennen, erfunden gewesen.
Der Schliemann, war der auch da unterwegs, wo Sie waren?
Ja, das ist oben Troja. Das ist natürlich eine ganz andere Art von Ausgrabung, weil das noch viel älter ist. Da ist jetzt nicht diese Antike, wie wir sie aus Filmen oder aus
Olympia und sowas, ne?
Kennen, also schöner weißer Marmor, Statuen und sowas. Das ist ja mehr dann die spätgriechische und frührömische Antike. Schliemann und Troja 6 ist das, die Ausgrabungsebene. Aber da war ich natürlich auch schon. Also ich miete mir meistens irgendwo ein Hotel, ein Auto dazu und fahre dann von dem Hotel aus. Die haben wirklich jede Menge alte, schöne Steine. Also die schönste Antike, wenn Sie sie sehen wollen, ist in der Türkei.
In der Türkei, sehr schön.
Ja, ja. Also ansonsten, ich fahre ja wie gesagt durchs alte Griechenland eigentlich und nicht durch die Türkei.
Das neue Griechenland, da kann man ja auch einiges beobachten. Im Moment entstehen wahrscheinlich auch Trümmer oder es wird was Neues aufgebaut. Man kann gerade lesen, dass sich die Euroländer nun doch geeinigt haben, weil doch die Angst größer ist, wenn Griechenland aus dem Euro fällt, dass dann tatsächlich die Eurozone sich destabilisieren könnte. Die Einsicht ist gewachsen, haben Sie auch den Eindruck?
Na, gewachsen nicht. Es ist mehr eine Notgemeinschaft, die da arbeitet. Aber es werden nicht nur Trümmer in Griechenland sein, wenn es zum Kollaps kommen sollte, sondern in ganz Europa wird man die Trümmer betrachten können. Europa ist ja nicht nur, sag ich mal jetzt, Geld und nicht nur Kredite und nicht nur Waren, und die wir günstig produzieren und teuer verkaufen, den Griechen oder ähnliches. Europa ist auch eine Idee. Das heißt, dass wir gemeinsam, trotz dieser ganzen schrecklichen Geschichte, die wir ja haben mit vielen Kriegen, wo es ja noch immer nicht zu Ende ist, schauen wir nur in die Ukraine, dass Europa letztlich ein Friedenskontinent ist, in dem man gemeinsam auch etwas aufbauen kann. Und wir natürlich den Chinesen, den Amerikanern und wem auch immer noch Paroli bieten können, nur gemeinsam. Es ist unsinnig zu glauben, dass wenn Griechenland raushält, wir besser sind und dass wir dadurch gestärkt werden. Eher der Gedanke, dass dieses Europa doch nicht so einig ist, der Schaden nimmt.
Michael Sauger, der schreibt ja, dass es eine politische Union braucht. Das wusste schon Helmut Kohl. Es reicht nicht, eine Eurozone nur der Währung und der Wirtschaft zu haben. Und es braucht natürlich eine politische Union, wo die Euroländer eine gemeinsame Wirtschaftsfinanzpolitik machen, die Staatsausgaben, Steuern und Schulden gemeinsam regeln. Bisher, naja, ist das eine Illusion oder braucht es das wirklich?
Nein, die Altvorderen mit der Rankohl, die waren schon ganz schön schlau und gerissen. Die haben die Welt auch schon, sag ich mal, mit ihrem Blick durchforscht. Sie haben gesagt, das Geld, das Monetäre wird uns dazu zwingen, gemeinsam etwas zu machen. Das heißt, die ganzen Appelle an die ganzen Schwätzer, ich meine, wir sind ja mehr geworden, es sind ja nicht weniger geworden, sondern zum Teil kleinere Länder, die so groß sind wie Thüringen oder noch kleiner, die dann Veto einlegen wollen oder die unbedingt NATO-Streitkräfte stationiert haben wollen. Also das heißt, Europa ist größer geworden, aber dadurch nicht einheitlicher. Und die Idee war natürlich, über das Monetäre, über die Wirtschaft, über diesen Euro, den großen Wirtschaftsraum, sie zu zwingen, gemeinsam etwas zu machen. Meine Hoffnung, und darüber haben wir uns ja schon unterhalten, man kann es ja im Archiv nachschauen, dass wir da schon Vordenker waren in jeder Hinsicht, war ja auch, dass nach der Finanzkrise eventuell der Druck wächst, tatsächlich politisch und sozial die Standards zusammenzulegen und das Ganze besser zu gestalten. Dieser Druck hat nachgelassen, aber der kommt wieder. Das ist nicht nur durch Griechenland bedingt, sondern insgesamt werden wir von außen dazu gezwungen werden, uns zusammenzuraufen. Und wenn die Briten rausgehen, gehen sie raus. Das ist nicht gut für Europa, das ist wirklich nicht gut. Aber dann wird der Rest Europas dann schon noch enger zusammenrücken.
Also die politische Union ist die logische Folge und auch, dass Nationalstaaten Teil ihrer Macht und Souveränität abgeben. Das ist
also die logische Konsequenz für mich, würde ich heute schon nehmen, als besser als morgen, sind die Vereinigten Staaten von Europa. Das heißt, ein Staatengebilde mit natürlich einer großen Souveränität in den Ländern, aber insgesamt eine ganze Reihe Dinge müssen gemeinsam gemacht werden. Das sehen Sie ja schon bei der Einwanderung. Also wenn wir da nicht weiterkommen und nicht vernünftig miteinander die Regeln finden, dann fällt uns auch Italien um. Das heißt, diese 10.000, die da kommen, die können ja nicht einfach von diesem Land allein genommen werden. Und da gibt es eben halt viele Egoisten auch in Europa. Gibt es doch keine Frage. Die Schweden, ein kleines Land, hat ja nicht mal, glaube ich, so viele Einwohner wie Griechenland, ja? Die nehmen viele Menschen auf, die integrieren die, die geben denen Arbeit. Es passieren natürlich auch Dinge, die man nicht erfreulich findet in dem Zusammenhang. Aber insgesamt ist das Land bemüht, das Ganze vernünftig zu machen. Und da gibt es ganz reiche Länder wie Großbritannien, die sagen, nö, geht uns nichts an. Das geht nicht in Europa.
Dann gehen wir weiter mal nach China. Da ist ja im Moment eine Situation, die einem Angst machen kann, wenn sich die Märkte und die Börsen in China destabilisieren, dann kann das tatsächlich weltweit Auswirkungen haben und hat es ja schon. Da fangen alle an zu zittern, nicht nur die Amerikaner?
Ja, wenn die Chinesen Schnupfen kriegen, haben die Amerikaner und die Europäer Lungenentzündung. Das ist die Folge der Globalisierung und des Zusammenwachsens der Wirtschaft. Die chinesische Wirtschaft ist so wichtig geworden für uns alle, auch als Abnehmer unserer Waren und für Deutschland in spezieller Weise. Wir verdienen sehr, sehr gut an China. Das heißt, wir müssen das genau im Auge haben und es ist eben halt die Kombination zwischen brutalstem Kapitalismus und Resten der Planwirtschaft ist nicht ganz so einfach und funktioniert auch nicht jederzeit. Das heißt also, in China geht es dann auch, wir müssen sehen und hoffen, dass es keine sozialen Verwerfungen gibt. Man hat ja eine große Armut, man hat ja eine große Wanderarbeiterbewegung dort. Das heißt, wenn da einfach mal der Motor stockt und die 7 oder 8% nicht kommen, Wachstum, dann schlägt das durch. Und wir können an einem destabilen China, so autoritäres ist, kein Interesse haben. Also, das ist eigentlich die eigentliche Krise im Hintergrund, die viel wichtiger ist. Aber die Schlagzeilen werden natürlich von emotionalen Sachen beeinflusst sehr stark. Man sieht es, wir diskutieren zum 133. Mal Griechenland, während in China sich was aufbaut, was uns noch viel stärker treffen kann.
Also eine viel größere Blase und eine viel größere Gefahr für die Weltwirtschaft.
Ja, selbstverständlich. Also das kleine Griechenland werden wir schon in irgendeiner Art und Weise verdauen. Aber wenn in China tatsächlich der Motor stockt, wenn es zu Zerwürfnissen kommt in diesem Land, das sehr autoritär geführt wird, diktatorisch, da kann es natürlich ganz andere Verwerfungen für uns geben. Und das ist nicht am anderen Ende der Welt. Wir sind inzwischen mit ihnen unmittelbar verbunden.
Mhm. Im Iran scheinen ja ein paar Probleme gelöst zu sein oder ist das nur Fassade?
Naja, ich sage jetzt mal, es wäre gut, wenn man zu einem Vertrag kommt. Das scheint ja heute der Tag zu sein, wo sich einiges andeutet, dass das ist. Also ein Iran mit einer Atombombe ist, die Gefahr ist dann immer noch nicht vorüber, aber zumindest kann man besser einblicken, was die machen. Wäre angesichts der Politik, die das Land betreibt, natürlich verhängnisvoll. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, die dürfen auch, was die anderen dürfen, was die Amerikaner, was die Russen dürfen, wieso darf Iran keine Atombombe haben. Nein, nein, wir haben ja schon eine schreckliche Situation in Pakistan in dieser Aufrüstung gegen Indien in den 70er, 80er Jahren Atomwaffen angeschafft. Jederzeit kann da ein Putsch stattfinden und Islamisten übernehmen diese Waffen. Das heißt also, nicht nur Israel, das ist schon schrecklich genug, aber die ganze Welt wäre bedroht. Also insofern ist der Iran schon ganz gut, wenn wir den wieder einbinden. Was aber nicht heißt, dass der Iran nicht weiterhin der Finanzier von ganzen Terrorarmeen ist. Das heißt, wir werden nach wie vor unsere Probleme mit diesem Land haben.
Was auch Probleme hat, ist die Alternative für Deutschland, oder könnte man sagen...
Die kommen gut von Iran, von den Mullahs kommen sie auf AfD. Das finde ich gut, der Zusammenhang ist direkt.
Ja, wenn man bei Ideologen bleibt, das ist ja dann eigentlich folgerichtig. Hat sich diese Partei jetzt zurecht gerüttelt und ist dahin gerückt, wo sie eigentlich hingehört in der Parteienlandschaft, an den schwarzen Fleck, wo bisher noch keine Partei war?
Braunen Fleck. Also ich glaube, wir sind auch an dieser Stelle sehr frühzeitig mit unserer Analyse richtig gelegen und haben gesagt, das ist eigentlich nur eine NPD-Light, die da letztlich entstanden ist. Das heißt, sie gibt die Möglichkeit dem Kleinbürger, das war schon bei den Nazis so, anzudocken, ohne dass man sofort schmuddelig ist. Ja, bei der NPD, bei der richtigen, da musste schon wirklich ziemlich Hardcore-Nazi sein, um zu sagen, ja, da mache ich gerne mit. Das ist die Möglichkeit für Fremdenfeinde, Nationalisten, für allerlei, ich sage jetzt mal, politischen Mob am Rande der Gesellschaft sich zusammenzuschließen, und das macht man so. Thüringen übrigens, die Thüringer AfD ist besonders scharf. Die Frau Peti zeigt ja Distanz zu Herrn Höcke, das heißt also, er ist noch innerhalb dieser AfD der äußerste Rand in die braune Richtung. Und Herr Lucke muss eben halt damit leben, dass wir ihm das schon bei Zeiten gesagt haben, dass er nur den dummen Idioten spielt, also den, der da vorne dran ist. Und jetzt festgestellt, dass es eine ganz andere Partei ist, die er da ins Leben gerufen hat, als er wollte. Also auch da tut es uns beiden zwar leid, aber wir haben nicht falsch gelegen.
Wir haben nicht falsch gelegen, das ist das eine, aber die Frage, wohin die Reise mit dieser Partei geht, die ist natürlich noch offen.
Die ist offen. Im Westen, vermute ich mal, wird es für sie sehr schwer werden, weitere Erfolge zu feiern. Den Ostdeutschen traue ich zu, dass sie weiterhin 10-15% der Bevölkerung auch braun wählen, wenn es drauf ankommt. Da ist einfach dieser Mythos, wir seien hier eine Solidargesellschaft, wir seien hier doch ganz anders. Das stimmt nicht. Der Osten ist politisch viel, sagen wir, schlechter und viel konservativer und viel reaktionärer teilweise. Nicht alle, aber teilweise. Und das müssen wir einfach selbstkritisch bei uns auch diskutieren an jeder Stelle. Sachsen ist ein spezieller Ort noch dazu, also mit diesen, die haben mit die NPD gewählt in den Landtag, die machen das mit der AfD. Also da haben wir noch einiges zu erwarten. Ich glaube, da verschwindet sie nicht ganz so schlimm, so schnell, wie es vielleicht im Westen der Fall ist. Was nicht heißt, dass wir nicht nach Haiders Vorbild eine wie in Österreich irgendwie angesiedelte rechte Partei mit nationalistischen Tönen, mit braunen Tönen letztlich auch mal im Bundestag sitzen haben. Also das Thema ist nicht erledigt, aber ich hoffe, dass die AfD wenigstens nicht Bestand hat und dass die wenigstens dann erledigt ist.
Mit diesen Aussichten entlasse ich Sie in die Woche, Herr Lochthofen, und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin eine schöne Zeit.
Ich freue mich darauf und auf unsere Zuhörer. Und nicht nur die im Internet, die sind natürlich auch wichtig, die mal so abends als sozusagen Nachtisch höchstwahrscheinlich nach dem Abendbrot uns beide hören.
Ich hoffe das. Ihnen noch einen schönen Tag. Danke, Sergei Lochthofen.
Ja,
bitte. Tschüss.